Ich lese den Text für die Predigt. Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Verse 1 bis 11. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was auch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
Guten Morgen. Schön, hier zu sein und mit euch etwas zu teilen an diesem heutigen Tag. Heute ist diesen Sonntag vor Ostern, den nennt man Palmsonntag. Und dieser Sonntag hat seinen Namen genau aus dieser Geschichte her, von diesen Palmzweigen, die Jesus vor die Füße gelegt wurden. Und ich finde diesen Text spannend, weil er einen wichtigen Aspekt beinhaltet oder transportiert, einen Aspekt über unseren christlichen Glauben, der uns oft nicht so klar bewusst ist oder den wir oft übersehen, so beobachte ich das. Und zwar diesen Aspekt, dass Jesus mit einem höchsten Anspruch kommt. Und zwar in die Mitte unseres Lebens hinein wirkt mit diesem Anspruch, aber dabei sehr wertschätzend, sehr behutsam und einfach für uns ist. Oder um in diesem Bild der Erzählung drin zu bleiben, der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Jesus hat das in ganz vielen Worten und Gleichnisgeschichten und Beispielen und in Begegnungen so deutlich gemacht, mit was für einem Anspruch er kommt, dass er nicht irgendein Lehrer ist, nicht irgendein Prophet, der auch noch ein bisschen was hinzufügen kann, sondern dass er sich tatsächlich mit Gott auf eine Stufe stellt und dass er auch dann eigentlich seine eigentliche Kraft auch erst entfalten kann, wenn wir ihm diese umfassende Rolle im Leben auch zugestehen. Wir allerdings, die wir nicht in der jüdischen Welt aufgewachsen sind, wir übersehen oft diese Nuancen in den ganzen Erzählungen in Jesus und wenn diese Gleichnisse, die er benutzt hat. Aber hier im Text wird das endlich mal so richtig plastisch. Hier haben wir eine Szene, die für unseren von Filmen geprägten Köpfen und Denken so, also uns einfach treffen. Hier ist einfach eine Art Spektakel, müssen wir uns da vorstellen. Einfach massenhaft Leute auf dem Weg, die Kamera in quasi Großformat, ein riesiges Event, was da kommt. Und ich glaube, das spricht unsere geprägten Köpfe einfach ein bisschen mehr an, dass Jesus mit einem großen Anspruch kommt. Und ich möchte versuchen, einfach noch ein bisschen mehr in diese Szene mit hineinzunehmen, die man recht schnell in 2 Minuten einfach runterlesen kann. Die Straße, die von dem Ölberg hinunter in die Altstadt von Jerusalem sich hinunterschlängelt, die kann man von der Stadt unten, von der Altstadt von Jerusalem aus sehr gut übersehen. Und auf dieser Strecke sind eben massenhaft Leute unterwegs. Sie ziehen ihre Hemden aus und legen sie auf die Füße. Andere nehmen diese Palmzweige, schlagen sie von den Bäumen ab und legen sie wie so eine Art roten Teppich auf den Weg. Das ist wie so eine Art königliche Prozession. Die Palmzweige, muss man sich noch vorstellen, dass die so gewedelt werden. Die Menschen jubeln, sie rufen Jesus ehrenvolle Sachen zu. Und das Ganze war auch einfach eine weit extrovertiertere Gesellschaft als unsere heutige. Das war einfach aufregend, das war laut und das war bis weit in die Altstadt unten in Jerusalem zu hören. Und Jesus da mittendrin. Ich hatte schon manchmal beim Lesen dieses Textes den Gedanken, war Jesus das nicht vielleicht unangenehm? Der tritt doch oft so sehr bescheiden an und sagt, hat oft Leuten gesagt, erzählt nicht so sehr, was ihr über mich wisst. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass Jesus diese Aktion hier nicht einfach so mit sich machen hat lassen, sondern dass er sie sogar selbst mit inszeniert hat. Und diese Anzeichen beginnen in dem Text vor unserem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Jesus ist nicht zufällig auf dem Weg in die Hauptstadt Jerusalem, sondern er hatte das angekündigt. Und es war bekannt, dass die Stimmung in der religiösen Hauptstadtelite Jesus gegenüber äußerst kritisch war. Und die Jünger von Jesus hatten ihm auch abgeraten, sich in diese gefährliche Situation hineinzubegeben. Sie hatten sich also darüber ausgetauscht, aber Jesus wollte trotzdem. Die Stimmung war also bereits angespannt und auf diesem angespannten Weg heilt Jesus zwei blinde Menschen. Das könnte man einerseits wie eine von vielen abgefahrenen Heilungsgeschichten in der Bibel überlesen. Aber das Besondere ist, dass diese beiden blinden Menschen Jesus mit einem ganz besonderen Titel ansprechen. Und zwar sagen sie zu ihm, du Sohn Davids, erbarm dich über uns, du Sohn Davids. Und dieser Begriff, der war absolut aufgeladen. Es war nicht einfach nur eine Beschreibung, dass Jesus also ein Nachkomme der Familie des Königs Davids war, sondern mit diesem Begriff war die Erwartung verbunden, dass eine gottähnliche Person kommt, die irgendwie übernatürlich eingreift und Rettung und Freiheit und Heilung bringt. Als diese beiden blinden Menschen also Jesus rufen mit Sohn Davids, da sagt der nicht wie so oft vorher, nennt mich nicht so, ihr habt da was erkannt, aber behaltet es für euch, sondern er ließ das so gewähren. Und bei denen, die das mitbekommen haben, muss das so in etwa geklungen haben, dass die beiden sagen, du bist doch dieser ultimative, gottähnliche König. Und Jesus sagt, ja, was kann ich für euch tun? Das wird sich herumgesprochen haben in Windeseile. Und der nächste Hinweis dafür, dass Jesus schon sehr gut wusste, was er da machte, ist folgender. Kurz vor Jerusalem kommt dieses Dorf Bethphage und dann wird etwas beschrieben, was man sehr gerne auch einfach sehr unscheinbar überliest. Er schickt zwei Jünger vor, um ihm ein Reittier zu bringen. Mehr ist das eigentlich nicht, könnte man denken. Allerdings rechnet Jesus damit, dass die beiden Jünger beobachtet werden, wenn sie da irgendwelche zwei Esel losbinden. Er rechnet damit, dass sie angesprochen werden, was die da machen. Und er sagt ihnen, was sie antworten sollen. Keine großen Entschuldigungen und Erklärungen, sondern diesen einen Satz, der so quasi voller Autorität ist. Der Herr braucht sie. Und dieses Wort Herr, das kann einerseits einen menschlichen Meister meinen, kann aber auch einen König meinen oder sogar einen Gott bezeichnen. Also alle Leute, die sich da auf der Straße aufhielten und in dem ganzen Klima in der Umgebung war einfach viel mehr Leute auch auf der Straße, die werden einfach neugierig geworden sein. Da ist irgendeine Art Konflikt, da kommt irgendjemand. Lass uns das anschauen, was ist da los? Das scheint von Jesus eher inszeniert. Mit diesem, geht schon mal hier dahin und sagt einfach, der Herr braucht sie. Und noch etwas. In Jerusalem waren zu der Zeit gerade große Feiertagsfestivitäten. Das Passafest stand kurz bevor. Und erstens heißt das, dass die Stadt einfach voll war mit internationalen Gästen. Ganz viele Pilger waren da. Und zweitens war das genau die Zeit, die einfach aufgeladen war mit so einer religiösen Erwartung, dass Gott doch mal wieder was Besonderes machen könnte, vielleicht einen Propheten oder sogar endlich, worauf sie schon so viele Jahrhunderte warten, diesen einen Messias schicken würden. Diesen Messias, den man auch Sohn Davids betitelte. Also genau in so einer erwartungsvollen Zeit, an diesem menschenvollen Ort, macht Jesus auch noch mal Dinge, die die Erwartungshaltung der Leute noch mal herauskitzelte. Es scheint sehr, dass Jesus wusste, was er da macht. Er lässt sich feiern, lässt sich zelebrieren, wie man einfach einen König oder einen Kaiser in Empfang nahm, so eine richtig königliche Prozession. Was macht diese Szene mit uns? Was will Jesus damit ausdrücken? Ich komme nochmal auf diesen Satz zurück, den ich am Anfang genannt habe. Der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Zuerst etwas zu diesem König. Der König kommt. Wer mit dem christlichen Glauben schon länger vertraut ist, kennt dieses Bild des Königs. Es kommt in Liedern vor, es kommt in Gebeten vor, dass Gott König ist, dass er sich als König versteht, dass er sich als Herrscher bezeichnet und als Fürsorger für sein Volk und als Entscheider. Und doch, obwohl mir dieses Bild wirklich schon so lange bekannt ist, ist es für mich persönlich immer wieder fremd, das Bild des Königs. Also vielleicht für mich persönlich, weil ich jetzt nicht so ein Interesse an der Gala habe oder an den Royals, aber natürlich irgendwie auch, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin und auch, weil ja, ich dieses Bild des Königs immer mit so militärischen Dingen, mit Kriegen und Eroberungen so in Verbindung bringe. Ich persönlich mag viel lieber das Bild des Hirten, der sich um seine Schafe kümmert. Das ist ja auch ein sehr typisches Bild in der Bibel, um Gott zu beschreiben. Die Schafe kennen ihren Hirten, kennen seine Stimme, sie vertrauen ihm. Es ist klar, dass er sich um sie kümmert. Das ist einfach implizit in diesem Bild, dass er sie versorgt und sie zur nächsten Weide führt. Ich mache mir da zwar weniger bewusst, dass die Schafe doch oft eher so treu, doofe, blinde, vertrauende sind. Aber es geht um den Hirten, dass das halt auch ein schönes Bild ist, weil er so gut versorgt. Oder ich mag auch das Bild des Vaters oder der Mutter, die sich um ihre bittenden kleinen Kinder kümmern. Auch ein biblisches Bild für Gott. Und auch darin kommt zum Ausdruck, wie viel mehr Entscheidungsgewalt Gott hat, wie so ein Vater und eine Mutter auch über die kleinen Kinder. Aber auch in diesem Vergleich steckt so viel mehr Vertrauen drin und auch Versorgung. Aber das Bild des Königs? Im Alten Testament gibt es einen ganz interessanten Moment in der Geschichte des Volkes Israel, in dem die anfingen, einen König haben zu wollen. Das Volk war zu einer Größe angewachsen im Laufe der Zeit und es war bis dahin von Richtern geleitet worden. Und dann forderten sie an einem Zeitpunkt von dem Propheten Samuel, er solle ihnen doch einen König organisieren. Und der Prophet Samuel war mit Gott im engen Kontakt sozusagen und hat ihm dieses Anliegen gebracht. Und dann ist es ganz interessant, wie Gott dann darauf reagiert, beziehungsweise wie er das Königtum beschreibt. Gott hinterfragt das Anliegen des Volkes mit folgenden Worten und beschreibt darin eben auch sein Verständnis eines Königs. Und ich lese euch das vor, das steht in 1. Samuel 8. Da sagt Gott: Ihr müsst euch im Klaren darüber sein, welche Rechte ein König für sich in Anspruch nehmen wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst holen, damit sie für seine Pferde und Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er ausfährt. Einen Teil wird er zu Hauptleuten und Obersten machen, andere müssen seine Felder bestellen und abernten, wieder andere Waffen und Streitwagen herstellen. Auch eure Töchter wird er an seinen Hof holen, damit sie für ihn kochen und backen und ihm Salben bereiten. Die besten Felder, Weinberge und Ölbaumpflanzungen wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von dem Ertrag eurer Felder und Weinberge wird er den 10. Teil eintreiben und damit seine Hofleute und Diener bezahlen. Auch von euren Schafen und Ziegen wird er den 10. Teil für sich nehmen. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und auch eure Esel wird er für sich arbeiten lassen. Ihr alle werdet seine Sklaven sein. Und danach fragt dann Gott noch, ob die Leute wirklich so etwas wollen, und die bejahen das. Also diese Beschreibung hatte Gott den Leuten gesagt, als sie sich einen König gewünscht haben. Es gibt also hier Hinweise darin, was Gott sich unter einem König vorstellt oder was er sich darunter vorstellt, wenn er sich als König bezeichnet. Und ich denke, was eben auch Jesus im Hinterkopf hat, wenn er sich so als göttlichen König hier feiern lässt. Zum Beispiel, dass wir oder unter anderem, dass wir Menschen Gottes Eigentum sind. Dass wir nicht weniger als sein Eigentum sind. Wir können unsere Möglichkeiten und unsere Gaben und unsere Dinge, die uns zur Verfügung stehen, als Verwalter verstehen, aber wir sind nicht die Besitzer unseres Geldes. Wir sind nicht die Eigentümer unserer Gesundheit, unserer Kinder, unseres Glücks, sondern wir sind Verwalter, denen Verantwortung übergeben ist. Wir gehören Gott, dem König. Dann kommt hier vor diese 10%. 10% unseres Ertrages ist für Gott bestimmt. Das ist ja so eine Marke, die immer wieder mal in der Bibel vorkommt, als so eine Art Richtschnur, an der wir uns orientieren können, wie viel wir spenden können. Es ist wichtig, dass wir das mit ganz viel Gnade und Freiheit lesen und doch immer wieder dieses Anliegen, Gott einen Teil wirklich Gott zur Verfügung zu stellen. Und eigentlich aus dieser Perspektive, wenn sowieso alles Gott gehört, ist das ein kleiner Teil dessen, was wir Gott wieder zurückgeben von dem, was er uns anvertraut hat. Eigentlich auch vielleicht eine Art, um wieder eine Freude reinzubekommen in dieses wirklich ein Abgeben, ein kleiner Teil, dieses 10% abzugeben für Gottes Reich, von dem, was er uns anvertraut hat. Dann noch etwas vom Königsdenken: das Allerbeste, was wir besitzen, kommt unter seine Autorität. Nicht das, was sowieso übrig bleibt von unseren Gaben und unserer Kraft und unserer Kreativität und unserer Zeit, das, was wir sowieso nicht mehr brauchen, sondern das Beste ist für Gott bestimmt. Er ist der König, ihm gehört das Beste. Er soll das Schönste des ganzen Landes repräsentieren. Also Gottes königlicher Anspruch ist nicht weniger als das, was wir am besten können. Das, finde ich, ist dieses Bild des Königs, der so einen umfassenden Anspruch an uns hat. Und das schwingt eben mit bei dieser Prozession hier an Palmsonntag nach Jerusalem rein. Und ich habe mich gefragt, passt denn das auch zu dem, was sonst Jesus so gesagt hat, zu ihm, dem Verfechter von Nächstenliebe, den untersten Weg zu gehen, der Feindesliebe, wie passt das zusammen? Und ich denke, es passt sehr, sehr gut. Zum Beispiel hat Jesus an anderer Stelle auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Also ich bin die Überlebensnahrung fürs Herz. Ja. Wer mich und meine Worte in sich aufnimmt, der wird niemals Herzenshunger haben. Darin steckt auch ein Angebot drin, gestärkt zu werden und gesund zu werden, aber es ist auch ein existenzieller Anspruch. Ich bin das, sagt Jesus. Und dieselben Königsaspekte kommen eben auch im Bild des Hirten mit seinen Schafen vor und eigentlich noch viel radikaler. Die Schafe gehören dem Hirten, sie folgen ihm immer. Alles, was sie haben, geben sie ihm. Also zum einen, der König kommt. Als zweiten Gedanken, der König kommt ins Zentrum. Der Text beschreibt hier, wie Jesus, nachdem er mehrere Jahre so im Landesinneren verbracht hat, ins politische Zentrum und auch religiöse Zentrum Jerusalem, in die Machtzentrale hineinkommt. Und ich möchte das gerne übertragen auf unser Leben, als würde Jesus in unser Leben hineinreiten quasi. Und zwar überlegt mal Folgendes mit. Genau wie auch in Jerusalem stößt auch Jesus nicht in unserem Leben auf ein Machtvakuum, nicht auf den Wunsch endlich nach neuer Führung, sondern auf sehr viel Machtanspruch. In Jerusalem gab es religiös-gesellschaftliche Entscheider und auch politische Entscheider. Als Jesus im ländlichen Raum unterwegs war, da hat er zwar auch Menschen getroffen, die ihm kritisch gegenüberstanden und ihn hinterfragt haben, aber auch auf sehr viel Offenheit ist er gestoßen, auf Menschen, die bereit waren, ihm zuzuhören, bereit waren, auch Neues auszuprobieren. Aber in Jerusalem musste sich Jesus heftig auseinandersetzen mit Menschen, die quasi ihre Entscheidungsposition, ihre Führungsposition sichern wollten, die in ihren Überzeugungen fest waren, weil sie auch schon immer die Lehrenden waren, die überzeugt waren von ihrem Wissen und die wohl auch sehr genau wussten, dass Jesus gerade von Entscheidungsträgern eine große Veränderung fordert, nämlich wieder neu zu Suchenden zu werden und neu zu Fragenden zu werden und neu bescheiden zu werden, also eine schwierige Veränderung für Führungskräfte. Und wenn ich das übertrage auf unser Leben, ich denke, es gibt genauso wie so ländliche Bereiche in unserem Leben, Bereiche, in denen wir offen sind für die Inspiration von Jesus, für die Nächstenliebe als einen tollen Aspekt oder dieser Kampf gegen Ungerechtigkeit, das finden wir toll, das unterstützen wir gerne. Aber in unserem Lebenszentrum ist kein Vakuum an Macht, keine Offenheit für eine Führung mit ganz neuen Führungsprinzipien. Im Gegenteil, in uns gibt es sehr viel Anspruch, unser Leben zu bestimmen. Und diese Bestimmer in unserem Leben sind unter anderem Glaubenssätze. Dinge, von denen wir bewusst oder unbewusst überzeugt sind, die uns in unseren Entscheidungen beeinflussen und lenken. In jedem von uns gibt es ganz individuelle Glaubensüberzeugungen, die man dann auch einfach mit diesem Fachbegriff Dogmen bezeichnen kann. Eigentlich sind wir alles ganz individuelle Dogmatiker, Überzeugungen, für die wir heftig bereit sind zu kämpfen. Wir haben Glaubenssätze, die schon immer so waren und eigentlich immer so bleiben sollen. Ein Beispiel ist so ein Glaubenssatz, der weit verbreitet ist: Geld macht glücklich. Dieser Satz, der kann ganz individuell unterschiedlich gefüllt werden. Man kann Menschen kritisieren, die unserer Meinung nach viel zu viel Geld haben. Man kann stolz sein auf einen eigenen schlichten Lebensstil. Und dann ist aber plötzlich, wenn der nächste Job nicht gesichert ist, merken wir, wie wir absolut neben uns stehen. Oder wenn wir nicht so einen gewissen Betrag auf unserem Sparkonto haben, dass wir sogar Dummheiten machen, um das zu ändern. Oder wenn wir durch bestimmte Auszeiten im Leben, Elternzeiten oder vielleicht auch die Pflege unserer älter werdenden Eltern gehen müssen und dabei unsere Karriere in der Gefahr steht, einzubrechen, werden plötzlich die Schattenseiten unseres Charakters sehr sichtbar. In so einem Fall ist Geld macht glücklich ein Dogma in uns. Und die Glückswissenschaft gibt uns ja recht, dass ein gewisser Lebensstandard in unserer Gesellschaft zum Glück verhilft. Aber Jesus hat interessanterweise genau dagegen gekämpft und ausgerechnet gesagt, dass gerade Geld und Besitz das größte Hindernis sein kann, um ihn als König erkennen zu können, um ihn als Hirte zu erleben, um ihn als dieses Brot des Herzenshungers stillt erleben zu können. Es gibt viele andere individuelle Glaubenssätze in uns, wie zum Beispiel: Ich kann das und das nicht, habe ich noch nie gekonnt, werde ich auch nicht. Oder: Mich will niemand, nicht wirklich. Ehrlichen Gesprächen können wir uns nicht öffnen, weil wir einfach überzeugt sind, dass niemand wirklich an uns interessiert ist. Oder optimistische oder pessimistische Glaubenssätze, sowas wie: Es muss auf jeden Fall sehr, sehr gut werden, es muss. Oder: Es lauert auf jeden Fall wieder Pech um die Ecke. Das ist immer so gewesen. Auch viele Glaubenssätze, die mit Kirche und Glauben zu tun haben, zum Beispiel: Ich wurde einmal enttäuscht von der christlichen Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise. Ich werde niemals wieder mich zu tief in die christliche Gemeinschaft einbringen. Das ist ein Glaubenssatz. Oder sowas wie: Ich engagiere mich viel, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und das ist wichtig und das erwarte ich auch von jemand anderen. Kein Verständnis für Menschen, die nur konsumieren. Ihr findet eure eigenen Glaubenssätze heraus, wenn ihr euch beobachtet, wenn ihr einfach merkt, dass ihr Dinge tut, die ihr danach irgendwie auch bereut. Da zeigt sich, was in eurem Leben wirklich wichtig ist. Also wenn Jesus in unser Lebenszentrum einzieht, dann stößt er nicht auf eine Offenheit, wenn er zum Beispiel einen seiner Sätze sagt: Wer unter euch der Erste sein will, soll für die anderen Diener sein. Oder wenn er sagt: Sorgt euch nicht. Schaut die Vögel an, Gott versorgt auch sie. Wie viel mehr wird Gott für euch sorgen? Er wird für euch sorgen. Dieser Satz des Königs steht diametral entgegen unserer eigenen inneren Entscheidungsgewalt. Der König sagt: Gott wird für euch sorgen. Und wir sagen: Das kann man so nicht behaupten. Oder Jesus stößt auch nicht auf Offenheit, wenn er sagt: Liebe Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft, das ist das Allerwichtigste im Leben. Und liebe deinen Nächsten genauso hingegeben, wie du dich selbst liebst. Sind wir in unserem Zentrum, unserem Herzen und Denken offen für so einen König? Sind wir offen für die Lebensaufgabe, zum Beispiel auch etwas in Jesu Regierungserklärung zu vergeben, immer wieder zu vergeben und noch einmal zu vergeben und nochmal zu vergeben, nicht nachtragend zu sein? Diese ganzen Sätze des Königs sind im Normalfall finden keine Offenheit in uns, und doch regiert genau Jesus mit solchen Sätzen sein Land. Das ist Teil seiner Regierungserklärung. Und ich finde das einerseits faszinierend, Teil so eines Landes zu sein, ein Land, dem anscheinend dann auch mir vergeben wird, oder ein Land, wo auch ich der Nächste sein darf, paradiesisch, aber dann gleichzeitig auch ein Land, das in mir Widerstand auslöst, wenn der König mit seinen Führungsprinzipien genau mich an wichtigen Stellen hinterfragt. Und doch kommt er ins Zentrum, auch in mein Zentrum. Ich persönlich brauche noch den letzten Teil, um diesen König Palmwedel schwenkend immer wieder einzuladen und in Empfang zu nehmen. Und deswegen mein dritter Gedanke noch: Der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Das Bild, das Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem abgibt, hat einen Haken. Etwas, was ganz schräg wirkt und überhaupt nicht in dieses Bild passt. Und das war dieser Esel. Ich habe eine ganz interessante Formulierung gefunden, die diese Skurrilität beschreibt. Es gibt ein Buch von Alexander von Schönburg mit dem Titel »Was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten«. Da gibt es ganz viele amüsante Fragen und ganz interessante Antworten. Und es gibt tatsächlich ein Kapitel über die Beziehung von Königshäusern und Pferden. Da schreibt er was Interessantes, ich zitiere: »Pferde waren die ersten Wunderwaffen der Weltgeschichte. Wer diese starken und wilden Tiere zu beherrschen lernte, war im Vorteil gegenüber allen anderen. Wer reiten konnte, konnte auch erobern und herrschen. Das Besteigen des Pferdes, man nimmt heute an, dass dies so um das Jahr 2000 vor Christus erstmals geschah, kam einem geradezu symbolischen Akt der Herrschaft über die gesamte Schöpfung gleich. Wer in der Antike über eine Kavallerie verfügte, war, um in heutigen Maßstäben zu sprechen, eine Atommacht.« Zitat Ende. Also ein Pferd wäre das richtige Reittier für Jesus in dieser Situation gewesen. Ein Pferd, wo alle Menschen auf jeden Fall schon mal 2 Meter Abstand lassen, weil es diese Kraft einfach ein bisschen auch unberechenbar sein kann. Aber Jesus ist auf einem Esel geritten, nicht auf ein Zeichen der Macht, sondern auf so einem etwas trottelig wirkenden Lasttier. Ein Tier, was so gar nichts Bedrohliches an sich hat. Und durch diese Inszenierung wiederholt Jesus einmal mehr das, was er auf so viele Art und Weise ausgedrückt hat, nämlich, dass er seine königliche Macht einsetzt für uns. Er ist König, er hat Macht, er weiß, wie es ist zu kämpfen, aber er ist ein König für uns Menschen, ein guter König. Also einer, der sich um seine Menschen sorgt und kümmert und sie schützt, der in seinem Land Heilsames verbreitet und Miteinander und Ordnung. Und zwar auf eine ganz göttliche Art und Weise. Ein König, der nicht einfach nur mit Menschen kämpft, mit anderen Ländern, mit menschlichen Lebensumständen in unserem Leben, sondern er ist ein König, der mit der unsichtbaren Welt kämpft, der mit dem Tod kämpft. Dieser Einzug nach Jerusalem war der Beginn der sogenannten Passionswoche. Eine Zeit, in der diese Woche in Jerusalem war die schwerste Zeit Jesu, und dann am Höhepunkt kommt der Freitag, an dem Jesus am Kreuz stirbt und dann am Sonntag wieder aufersteht. Also am Ende dieser Woche zeigt er, dass er den Tod besiegt hat und diesen Weg für uns gegangen ist. Jesus ist ein König, der den ultimativen Kampf gewonnen hat und uns deshalb ein Land anbietet, ein Leben anbietet, das mit dem körperlichen Tod nicht zu Ende ist. Ein Land, das mehr Hoffnung bietet als alles, was wir kennen. Ein Land, was mehr Sicherheiten bietet als das, was jedes Geld der Welt uns irgendwie versprechen könnte. Wenn Jesus sein Königtum auf einem Esel reitend präsentiert, ist das ein Hinweis darauf, dass er seine Macht für uns einsetzt. und niemals, niemals gegen uns. Nicht einmal, wenn wir ihm misstrauen oder wenn wir gegen ihn sind. Er wird seine Macht niemals gegen uns einsetzen. Und mein letzter Gedanke, der aus diesem Ritt auf dem Esel kommt, ist, Jesus kommt zu uns ohne Waffen. Er kommt auch, um entwaffnend zu wirken. Indem Jesus auf diesem Esel reitet, zeigt er uns, dass er immer behutsam kommt. Niemals mit Androhung von Gewalt, niemals brutal. Immer werbend, immer nahbar, immer ohne Waffen. Deswegen brauchen wir keine Angst haben. Wir können unsere Geschütze, die wir irgendwie hochnehmen, wenn Jesus irgendwas von uns will, wir haben allen Grund, sie runterzunehmen. Wir haben allen Grund, uns zu öffnen, jede Woche neu, auch heute wieder zu öffnen und ganz, ganz mutig und offen zu fragen, wenn wir das wollen, was möchtest du von mir? Was ist dein nächster Schritt? Was ist meine Aufgabe in deinem Land? Der König kommt ins Zentrum, aber behutsam. Er kommt immer behutsam. Jetzt komme ich zum Schluss und ihr könnt gerne auch auf die Bühne kommen für die Lieder, die wir gleich singen. Ich möchte einen Auszug aus einem Gebet lesen, das für mich in Worte fasst, was die Leute damals am Wegesrand da ausgedrückt haben. Du König, mein Gott, es ist mein Privileg, unter deiner Führung zu sein. Du voller Macht, Gerechtigkeit, Weisheit, Geduld, Güte, Gnade. Du bist Liebe, weit mehr als elterliche Zuneigung. Ich bewundere dein Herz, ich verehre deine Weisheit, ich staune über deine Kraft. Ich stelle mich unter deine Reinheit. Du König, mein Gott.